Digital wird euch präsentiert von Maestro. Installiert, funktioniert.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse. Alles aus der digitalen Welt.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Digital in dieser Woche. Wir reden heute mal über alternative Software. Alternative Software meinen, was man eigentlich handelsüblich so an Software eigentlich kennt, was es dazu für Alternativen gibt. Ich bin da der Melzi, sprich der Aurene Melz im Studio und mit mir da drin ist der...
Megi. Hallo miteinander.
So, brauchst du alternative Software, so wie man so schön sagt?
Ich brauche eigentlich nur alternative Software, lustigerweise.
Nur?
Also ich kenne eigentlich sogar nur die alternative Software von dem her.
Da nehme ich jetzt mal an, Linux und alles, was dann dort als Open Source mitgeliefert wird.
Weil die meisten von diesen Produkten, die man überdenkt, die gibt es eigentlich gar nicht. Also die wir jetzt heute besprechen, gibt es eigentlich gar nicht auf Linux.
Genau. Jetzt ist aber... Ich meine, ein Alternativprodukt kann man auch unter Windows oder Mac brauchen, so ist es ja nicht. Aber ist es dann automatisch Open Source, wenn es ein alternatives Produkt ist?
Nein, definitiv nicht. Also ich meine, da gibt es auch eben Freeware, Shareware.
Also oder auch einfach auch bezahlte. Also.
Genau.
Also da gibt es einfach jemanden, der gefallen hat, ich kann es besser machen als der Marktführer und dann das entsprechend nachmachen. Oder?
Genau, auf
jeden Fall. Ja, ich habe mal gefunden, ich steige mal ein mit dem ganzen Webzeug. Man glaubt, man geht ein bisschen weiter raus, außer der Firefox und Thunderbird, die ja eigentlich jeder kennt als Alternative zu Internet Explorer und als Outlook. Ich würde gerne sagen, was ich als Lieblingsbrowser habe fürs Internet, ist bei mir der Opera.
Ja, der Opera ist, glaube ich, so ein norwegischer Browser, oder?
Genau.
So wie ich das weiss. Und ich glaube, Opera ist vor allem berühmt für seine mobilen Browser-Varianten.
Und auch für den Glas, weil ich weiß, sogar für die Xbox, wenn es mir recht ist.
Ja, so auf dem Desktop ist er eigentlich nicht so verbreitet, aber auf den mobilen Geräten gibt es sehr viele Varianten von den Opera Browser.
Und er ist zum Beispiel kein Open Source Produkt. Das ist ja wirklich eine Firma, die dahinter ist und die das Geld recht damit macht, dass sie für gewisse Handys ihren Browser dort anpassen. Oder was früher haben sie vor allem das Geschäft damit gemacht.
Genau. Und also dort gibt es natürlich eben Chromium als Open Source Variante vom Chrome. Also Google Chrome ist ja der Google-Browser.
Der Schnüffel-Browser, sage ich so gern.
Ja genau, aber da gibt es eben Chromium-Varianten davon und das ist eine Open-Source-Variante, die man auch kann installieren kann auf allen Betriebssystemen.
Genau, und der ist auch aber dann frei von der ganzen Google-Schnüffel-Sachen.
Ja genau, gut, ich meine eben...
Also Schnüffel-Sachen, wenn man auf Google-Homepage gerade noch etwas gesucht, dann wird man sozusagen auch geschnüffelt. Also, so ist
ja, ja, ich meine, das ist halt bei jedem Browser so. Also ich glaube, da braucht man eigentlich dann eben Plugins, wo das eigentlich abstellt. Weil grundsätzlich, also das mit dem Schnüffeln ist so eine Sache, also das sind Cookies, oder, wo du eigentlich auch ansprichst.
Nein, ich meine, das, dass man auch, dass auch die über die Cookies hinweg, dass er sonst auch so gesammeltes Login liefern, also sprich eine Zusammenfassung, was man alles schon eingegeben hat und. Also.
Ja genau, aber ich meine, schlussendlich muss man dort ein bisschen mit den Plugins arbeiten und dann kommt man eigentlich, es gibt ja das Do Not Track Feature jetzt auch bei diesen Browsern, wo sich Firmen freiwillig daran halten oder auch nicht und das kann man aktivieren und dann ist man da eigentlich, also ist mir dann da auch nicht zu verschnüffelt, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also ich meine, ganz anonym im Internet geht es nicht, aber man muss auch keine Panik schieben, aber man muss vielleicht auch nicht alles preisgeben.
Genau.
Ja, gehen wir doch gerade weiter zum E-Mail. Da gibt es auch verschiedene Alternativen und ich brauche vor allem Thunderbird, aber mit dem Lightning-Plugin. Lightning ist ein Kalender-Plugin, damit ich auch meine Daten verwalten, sprich meine Daten, die ich kann verwalten kann und das auch mit dem E-Mail. Also dann habe ich eigentlich wie ein Outlook, aber es ist Open Source. Teil. Nachteil ist an Lightning, es wird nicht so aktiv programmiert, sagen wir so. Es ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Ja, man kommt dann nie ganz draus. Also manchmal heisst es wieder, sie kicken, also sie entwickeln es gar nicht mehr weiter. Dann heisst es wieder, ja, sie machen weiter. Und dann haben sie es, glaube ich, mal integriert, eine Zeit lang in Thunderbird. Ja. Und dann haben sie es wieder rausgenommen. Es ist so ein bisschen hin und her.
Stiefmütterlich behandelt.
Genau. Ja, also ich brauche dort eben, für mich ist eigentlich alles jetzt im Netz dort. Ich benutze eigentlich keine Desktop-Applikation mehr für ihre Mail, sondern ich mache das wirklich jetzt alles im Netz. Und Kalender analog.
Ja.
Und dort habe ich halt einfach mein Telefon, wo dann einfach alles zusammenkommt in dem Sinn.
Dann ist das dein Outlook, dein Telefon.
Genau, ja. Auch Outlook, also vom Geschäft, wo wir dort haben.
Connection dazu.
So muss ich eben auch nicht wirklich mich dort gross einloggen, sondern es kommt alles direkt aufs Handy. Mhm.
gemischt oder hast du alles auf Übersicht zusammen?
Das habe ich alles zusammen, ja. Also dann, darum macht es Sinn, oder? Ja. Weil sonst, ich habe schon ein paar Mal einen Termin falsch gebucht, weil ich es eben nicht gemischt habe. Und jetzt habe ich gefunden, ich muss es mischen, weil sonst bringt es eigentlich
nicht. Genau. Jetzt können wir, abgesehen von der ganzen E-Mail-Spielerei, abgesehen, was man jetzt privat braucht, ist Internet ja mehr Spielerei als wirklich das Schaffen, sagen wir es mal so, wenn man es privat braucht, oder?
Ja, also du kannst es natürlich auch benutzen, um etwas Produktives zu machen. Also,
aber sag mal, 80% der Leute brauchen das Internet mehr als Unterhaltung und Information, aber weniger wirklich als produktives Mittel in dem Sinn. Ja, darum habe ich gedacht, produktives Mittel, da kommt einem gerade Büroarbeit in den Sinn. Hast du gerade... Kommt da etwas in Sinn, was kann man da alternativ brauchen, anstatt Microsoft Office?
Ja, hast du jetzt schön drauf geklopft, natürlich. Genau. Ja. Also früher hat es ja das Open Office gegeben. Genau. Das ist dann gekauft worden von Oracle, von Sun ist das dort übergewandert. Mhm. Und das hat dann ein bisschen Puff gegeben, so in den Entwickler gemeint, weil das ist ein Open Source Produkt.
Ja, und sie haben sich stiefmütterlich behandelt und
ja,
auch einverleihen und.
Genau, es ist nicht so gut gekommen und dann haben einfach ein paar gefunden, wir nehmen jetzt den Code zu dem Stand und machen ein neues Projekt und daraus ist jetzt eigentlich LibreOffice entstanden.
Genau.
Wo jetzt so ein bisschen eigentlich der Hauptstamm ist eigentlich von dem OpenOffice, wo jetzt weiterentwickelt wird. Und ziemlich aktiv weiterentwickelt.
Ja, und es gibt auch dann ein paar Abkömmlinge, die haben wir dann schon mal da behandelt auf, ich glaube, in einem Kummerbuch haben wir das mal behandelt, da gibt es dann auch wieder Abkömmlinge vom LibreOffice oder vom OpenOffice, wo dann wieder auf gewisse Firmen, zum Beispiel IBM, gefunden haben, wir machen da wieder, haben eigene Ideen und das entsprechend nach unserem Gusto anpassen.
Ja, also Lotus und so gibt es, glaube ich, auch. Und auf Mac hast du dann da Pages und ich weiß nicht mehr, wie das Tabellenkalkulation hat es, glaube ich, auch.
Mac kann man nicht so gut
normale
aus.
Textverarbeitung,
was es da gibt.
Und also ich meine, dort gibt es natürlich auch die ganzen Web-Varianten, die immer mehr kommen.
Ja.
Also Google Docs kann man da auch sicher nennen, wo auf Englisch recht gut funktioniert für einfache Sachen. Wobei ich immer noch, also für Textverarbeitung, mir gehen die eigentlich immer relativ auf den Sack. Also ich komme mit denen irgendwie nicht zu schlagen. Und was ich dort für längere
Wieso
Dokumente...
Bist du Informatiker?
Ja, aber die sind die Menüs und alles, das geht für mich irgendwie nicht. Und also wenn ich ein längeres Dokument schreibe, dann benutze ich eigentlich Tech. Also das ist wie sagen wir denn, Low-Tech, als LaTeX kann man...
Ja, das ist einfach Markup-Sprache, sagt man dem. Das ist einfach, man tut einfach sagen, das ist jetzt, der Buchstabe ist jetzt fett und. Und dann sieht am Anfang recht kryptisch aus. Und wenn man das so wie in einem Browser oder sprich einem entsprechenden Prozessor, sagt man dem, das durchlaufen lässt, dann hat man ein Dokument, das dann aussieht, wie
genau,
man es gerne hätte.
Meistens, am Schluss ist es meistens ein PDF. Ja. Oder? Und das ist halt auch schön. Also da musst du dich eigentlich nicht mehr kümmern um die ganze Umschieberei von einem Ort zum anderen, sondern es ist, du tust einmal das Dokument schön aufsetzen und dann musst du dich eigentlich nicht mehr um das kümmern. Also ein Inhaltsverzeichnis und so, das passiert dann automatisch. Und das
ja, aber es gibt ja mittlerweile auch Programme, wo man dann nicht alles von Hand schon reinziehen
muss. Ja, ich glaube, es gibt so WYSIWYG sogenannte, ja. Oder What You See is What You Get Programm, wo du auch Tech
schreibst. Das heisst, schreiben. Was man macht, dass man gerade sieht, das ist für die, genau. Sagen wir böse gesagt, normalen Menschen, ist das, was sie eigentlich noch als normal empfinden, aber wo uns Tech ist, also, will man sehen, was man eigentlich schreibt. Ich wollte jetzt sagen, du bist fett. Nicht, dass ich fett klicke und sehe, dass es fett wird, sondern ich schreibe zum Beispiel, was ist Backslash B für Fett und solche Sachen.
Ja, genau.
Also wie eigentlich, wer HTML kennt, ist dann so ziemlich ähnlich.
Genau. So Markup, ja. In dem Sinn.
Ja, aber jetzt wollte ich noch ein bisschen Bildchen haben in dem ganzen Textdokument, weil Bilder sagen mehr als 1000 Worte, das ist doch so schön.
Ja, ja.
Und jetzt, entweder muss ich selber eins kreieren oder ich habe schon ein nettes Fötterchen gemacht und sollte das auch bearbeiten.
Ja, genau.
Wie da, was jetzt verhält oder was
auch immer. Das ist auch wieder eine Software, die wir schon viel mal erwähnt haben, genau. Glaube und es geht ja da vor allem zur Konkurrenz von Photoshop.
Genau.
Und dort ist GIMP sicher, glaube die Alternative im Moment immer noch, wo man ein bisschen muss umlernen. Ich glaube, viele sagen, man muss extrem viel umlernen.
Ich bin halt auch nicht so der Photoshop.
Genau, das ist halt immer die Frage, wie man anfängt.
Wenn es gewohnt ist. Und es gibt auch eine GIMP-Variante, das haben wir auch schon erwähnt, wo Photogimp heisst, da hat es versucht, das ganze GUI, also das ganze Eingabemaske und so, wie es von sich gibt, optisch nach dem Photoshop ähnlich, damit man den Einstieg leichter fällt.
Genau.
Aber was ich noch herausgefunden habe, für Windows-User gibt es zum Beispiel auch noch ein relativ einfaches Programm, wo man auch, ich glaube, ziemlich schnell lernt, wo ein über das Paint, was man im Windows gerade mitbekommt, hinweg über rausgeht, mehr Möglichkeit hat, ist paint.net.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, einfach für einfach schnell mal geschwind die roten Augen rausnehmen, mal Überbelichtung mal ein bisschen korrigieren und so weiter, ist das absolut richtig. Oder wenn man vielleicht noch einen Kommentar in das Bild hinschreiben und so weiter, ist das absolut ausreichend und muss man vielleicht nicht GIMP installieren, der dann wieder durch seine Massigkeit wieder vielleicht wie sich aufregt, wie man jetzt irgendwie eine halbe Minute muss warten muss, bis man alles geladen hat.
Ja, und wenn man so mit Vektorgrafiken arbeitet, also das braucht man vor allem zum Beispiel, wenn man Icons designt, ja, oder so, dann gibt es da noch Inkscape.
Genau.
Ist das Tool. Ich habe das auch schon probiert. Ich habe schon probiert, meine eigenen Icons zu designen. Und ich glaube, es ist nicht am Programm gescheitert, aber mehr an meinen Fähigkeiten, um so ein Icon zu designen.
Ja gut, man kann es auch für andere Sachen brauchen, wenn man so irgendwie so flussdiagrammmässig etwas haben will oder sonst irgendwelche Sachen muss haben, die einfach einfache Strichgrafiken sind, wo man das Diagramm oder so etwas hat, wo man vielleicht nicht gerade Standard irgendwo gibt, wo man selber muss machen, dann ist vielleicht das Inkscape genau das Richtige.
Genau, dafür. Eben der Vorteil an einer Vektorgrafik ist ja, dass du die eigentlich in verschiedenen Grössen kannst ziehen, wie du willst.
Genau.
Weil die Informationen sind nicht auf Bit-Ebene gespeichert, sondern wirklich halt mit Vektoren. Wie man es kennt aus dem Mathe, oder? Ja. Die Strich nach.
Also zum vielleicht erläutern, wenn ich einen Strich von A nach B habe, habe ich bei meiner Bitmap-Grafik, also Pixel-Grafik, habe ich dort Pixel von A nach B, die dort gezeichnet sind. Und bei der Vektorgrafik habe ich nur die Information Punkt A und Punkt B und zwischendurch dort automatisch die Linie zeichnen.
Genau.
Wenn ich dort nur die zwei Informationen habe, kann ich das verziehen und dann weiss, dann tut es entsprechend die Linie immer korrekt zeichnen. Und beim anderen müsste ich das wieder weggümmeln und müsste die neuen Pixel nochmal anders zeichnen. Das ist der Unterschied zwischen der Vektor- und Pixel-Grafik.
Genau.
Ja, jetzt habe ich aber meine Fotos von der Ferien habe ich jetzt und wollte die irgendwie auch verwalten, nicht nur einfach nur bearbeiten, sondern ich wollte die auch verwalten. Ich habe dann keinen Bock, da irgendwie eine Ordnerstruktur machen und dann komme ich nicht nach, anstatt das Programm können haben. So jetzt. Es gibt natürlich auch Webdienste, aber ich glaube, die haben wir schon genug vorgestellt. Aber was ich brauche dafür ist F-Spot. Kennst du das?
Ja, das habe ich auch schon zwei, drei Mal benutzt. Es gibt so zwei, drei Möglichkeiten, das unter Linux zu machen. Ja. Und F-Spot ist die eine davon. Ja, mir scheitert es eigentlich immer mehr an meinem Organisationstalent als am Programm dort auch wieder.
Ich glaube, du bist übereifrig am Fotos und dann hast du keine Lust mehr, das zu
holen. Ja, ja, ich rühre die einfach irgendwo in einen Ordner rein und die meisten schauen dann eh nie mehr an. Und wenn ich sie nicht einmal anschaue, dann meistens langen dann ziemlich normale, also langen schon den File Explorer, ja, also den Nautilus auf Linux zum
Fotos oder den Explorer, wie er heisst, auf Windows zum
genau.
Beispiel.
Ja.
Ich brauche noch im Geschäft viel auf Windows XNView. XNView, das ist zwar keine Organisationssoftware, aber da kann man ist ein Bildbetrachter und man kann auch einfache Sachen machen. Man kann zum Beispiel ein bisschen drin machen oder man kann ein bisschen die Farbe, also man kann einfache Bildbearbeitung damit machen. Das ist sehr simpel. Das ist eigentlich gerade mehr zum Bilder anschauen. Das ist einfach mein Viewer, wie es so heisst, XNView. Aber ich brauche vor allem dann zum nicht nur einfach Bilder machen, sondern auch zum kleine Bearbeitung. Ich will den Unterrand von der unter 5 Pixel abschneiden, weil dort noch irgendwie was etwas reinlampet und dann kann ich das schnell mit dem abschneiden.
Ich glaube, jetzt von Photoshop und so gibt es ja auch eine Web-Variante, oder? Aber ich glaube, das kostet dann, oder? Oder es gibt so eine noch billige Variante, glaube ich.
Ich glaube, es gibt so eine Variante, die viele noch bei den Fotoapparaten beiliegen. Das glaube ich, sind die Foto-Essentials.
Elements, oder?
Elements,
so.
Ja. Ja.
Ich bin nicht sicher, ich glaube, es gibt auch eine im Web, die gratis ist dort.
Ja.
Und es gibt auch andere Bildbearbeitungen. Tool übrigens im Web. Wo ich ich brauche es einfach nie, ich weiß aber, dass es ein paar gibt, die gut funktionieren.
Es gibt sogar Vektorzeichnungsprogramme im Web.
Ja.
Sogenannte SVG-Editoren. SVG ist zum Beispiel so ein Format für
Vektorgrafiken.
So, aber jetzt wollte ich mal die Fotos und das Dokument mal weitergeben und über das E-Mail kann ich jetzt schicken, weil der Maggie hat so kleine Inbox, wo das einfach nicht ankommt. Oder, nein, er tut sie einfach nie, seine Mails nie rauslöschen und darum ist immer überfüllt, chronisch, wo der CD brennen. Und jetzt, mit was brennt die CD? Einfach mit dem Windows oder was da haben? Ist teilweise kann da alles mühsam sein, wenn es einfach überzieht. Man hat vielleicht keinen Überblick oder man kann nicht genau steuern, was man will. Und da brauche ich im Geschäft vor allem, wie ich dort hauptsächlich Windows habe, brauche ich dort CD-Burner XP.
Aber du könntest ja einfach irgendein Cloud-Synchronisationstool benutzen und beim anderen das dort draufschmeißen.
Das kennt man auch, das wäre die andere Möglichkeit, ja.
Und auch dort gibt es ganz viele Alternativen zu Dropbox.
Genau.
Spider-Oak.
MyDrive.
Ja, Google Drive, allerdings SkyDrive von Microsoft.
Ja.
Dort Lifehacker hat eine ganz schöne Übersicht gemacht über all die Cloud-Speicherdienste.
Das brummt jetzt gerade ziemlich
schon. Ja,
bei allen haben gerade irgendwie 2 Giga Standard for free.
Ja, 2 bis 5 Giga sogar. Ist so der Standard. Ja. Ja,
genau. Und nachher entweder zahlt man dann noch für, wenn man mehr braucht. Oder auch wenn man mehr Daten hinterher schieben muss, dann zahlt man teilweise noch. Oder wenn man es noch, glaube ich, explizit verschlüsselt haben will oder irgendwie so.
Genau.
Ja, abgesehen, ich wollte immer noch CD brennen, weil meine Mutter hat das mit Cloud noch nicht ganz begriffen.
Ja.
Dann nehme ich unter Umständen auch noch den Image-Burn, das heisst IMG-Burn. Und das Schöne ist an diesen zwei Programmen, man sagt am Anfang gerade, was man will. Ich will eine Musik-CD machen, ich will eine Daten-CD machen, ich will eine Daten-CD machen nur mit Bildchen oder ich will ein ISO brennen. Ein ISO, das ist eigentlich ein Abbild von einer CD. Das ist zum Beispiel, wenn man Software auf CD hat, kann man das vom Internet abladen, die ISO dann auf CD brennen und dann kann man zum Beispiel das Linux von der CD dann installieren.
Das ist eigentlich so eine Master-Datei für eine CD.
Genau, also das ist einfach, wenn man CD würde eigentlich in einer Datei packen würde, hätte man dann eine Image-Datei, eine IMG-Datei. Ja. Das ist eigentlich, darum heisst auch Image-Burn zum Beispiel der eine CD-Brenner. So, aber dazu ist mir noch langweilig, bis ich CD brenne, wollte ich noch ein bisschen dazu Musik hören. Und iTunes hat mich ein bisschen vergrault, dann würde ich gerne etwas anderes brauchen. Was brauchst du dazu?
Ja gut, bei mir ist es halt eben von Linux her ist das Rhythmbox oder Benji. Also sind so die zwei, im Moment bin ich zuerst wieder beim Rhythmbox. Ich wechsle dort immer ein bisschen hin und her.
Ich bin auch ein Springer da drin.
Und ich glaube so auf Windows ist sicher Winamp, glaube so eine von den führenden Varianten.
Genau.
Die haben coole Software,
glaub. Oder was ich auch richtig cool finde, ist MediaMonkey.
Kenne ich nicht.
MediaMonkey ist eine Gratis-Variante, recht gut. Und dann gibt es noch mit mehr Funktionen, wo man eigentlich als normaler User, wie ich mal so sage, was heisst schon normal, aber als der übliche User, also die sagen wir 80% der User, oder sogar 90% nicht brauchen, gibt es noch zusätzliche Funktionen und für die zahlt man dann. Aber ich glaube es auch nur $13 oder so, wenn man es nachschauen. Nein, $25 zahlt man dann. Aber das ist eigentlich relativ günstig, dass man es einmal hat und dann hat man lebenslang Updates.
Mhm.
Man, hat dann, man kann, glaube ich, on the fly MP3-Encoding und so weiter. Das heisst, man kann direkt, man muss nicht irgendwie, wenn man sagt, ich will aus dem AV-Stück jetzt das MP3 machen, dann muss man nicht warten, bis es berechnet hat, sondern er tut es beim Abspielen gerade
Okay. Also du kannst eigentlich weiterhören und musst nicht mit dir eine halbe Stunde warten.
Genau.
Was ich auch noch erwähnen da ist irgendwie Double Twist. Ich habe es leider selber nie können benutzen. Es gibt es für Mac und Windows. Und es ist wirklich, das ist wirklich ein iTunes-Klon im weitesten Sinn. Also es erlaubt dir dann glaube ich auch, wenn du ein Android hast, eigentlich das Android so zu benutzen, wie du ein iPhone würdest mit iTunes benutzen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich erstrebenswert ist oder ob man das wirklich will, aber...
Vielleicht auch kommt schon von wo man kommt,
sie haben sich gewohnt einen ist. Schlauen Player eben auch für Android, wo du dann kannst eigentlich deine Musik übers WLAN auf dein Device synken. Okay. Das ist auch noch cool.
Ja. Was ich auch noch cool finde als Medienplayer, also nicht nur reine Musik, sondern auch Film schauen und so weiter, ist der VLC.
Ja gut, VLC ist so die eierlegende
Wulmig auch in Sachen Medien. Ja.
Genau.
Playlist lässt sich zwar anlegen, ist vielleicht ein bisschen umständlich. Ja, es geht so.
Ja, ja, aber grundsätzlich geht es jetzt einfach, es spielt eigentlich einfach alles
ab. Darum, wenn ihr nicht wisst, weil Mediadatei mit was abspielen, VLC installieren, zu 99% geht es.
Genau. Kommt jetzt dann scheinbar auch eine Version für Android raus. Munkelt
sogar.
Sie geht es näher vor dem Release.
Okay. Ja, übrigens iPhone. Es gibt das Phone Trans Pro. Sagt ihr das etwas?
Nein,
das ist fürs iPhone, fürs, da kann man... iPod, iPhones, iPad kann man dann backuppen.
Okay.
Und zwar ist das ein, kein Mac-Produkt, also kein App-Produkt, sondern eine eigene Entwicklung. Und jetzt kann man wirklich sagen, ich will jetzt die Musik backuppen, ich will das backuppen und man kann es auch wieder retro spielen. Das heisst, man kann eine Sicherung machen von seinem iMedia irgendwas schicken, Teile, und dann kann man damit, also dann hat man sich Daten auf sicher und muss dann nicht, wenn da irgendwie iTunes ableitet und dann noch das ableitet und dann irgendwie nichts mehr geht, dann hat man nicht verloren.
Aber das geht wahrscheinlich nur, wenn es nicht, ich glaube, du kannst das iPhone auf jeden Fall glaub, verschlüsseln, oder? Das geht wahrscheinlich dann nur, wenn es nicht verschlüsselt hast.
Ich muss sagen, ich bin kein Söpfelkind, ich weiß nur, dass es gibt, ich kann es darum jetzt mal erwähnen.
Ja.
Das müssen wir entsprechend vielleicht mal
ausprobieren.
Wenn
das ist allgemein gut. Immer wie ein Backup, immer auch wieder das Zurückspielen probieren.
Und vielleicht hat mal jemand auch Bock, das mal auszuprobieren, kann ich alles die Meldung geben auf digital@stadtfilter.ch, wie das läuft. Bin nämlich selber auch gespannt, wie gut das geht, weil Screenshots haben schon mal gut ausgesehen, aber das heisst ja noch nichts. Ich glaube, wir haben jetzt noch 9 Minuten, jetzt habe ich schon eine Frage. Hast du Lust zum Spielen?
Ja, eben, ich bin nicht so der Spieler allein. Also gut, ja, auf dem Android haben sie jetzt ein bisschen angefangen, dort passt es auch wieder ab und zu. Aber ich sehe, du bist eher der Chief ist eigentlich. Und du hast da ein paar Programme zusammengestellt.
Richtig, also ich bin der Chief, also, sag mal so, ich tue alles ein bisschen anprobieren, dann schmeiße ich wieder in die Ecke schmeißen ins nächste Spiel, aber da, eben da, dass meistens Alternativ-Games sind, da Open Source oder Freeware, geht mir das leider nicht ins Geld. Ich glaube, wenn man das Geld will, würde ich schon probieren, wirklich fertig zu
spielen. Aber das Indie-Bundle hast du auch gekauft?
Nein, ich bin nicht dazu gekommen, ja, wieder verpennt. Aber das wäre wirklich mit dem Limbo, das wäre super gewesen.
Also. Genau, also das Indie-Bundle ist, sind ja immer so ein paar Spiele, die miteinander rauskommen und dann kann man so viel Geld zahlen, wie man jetzt gerade
also ab 1 Dollar aufwärts.
Genau.
Und ich kann auch sagen, ob es zum guten Zweck wird oder alles für den Entwickler und. Man kann sich ein bisschen steuern, also wer was überkommt. Ich bin jetzt eigentlich mal Flüge, finde ich noch, also zum Beispiel Microsoft Flugsimulator ist sehr berühmt. Da gibt es zum Beispiel Flight Gear als Simulator. Der ist recht gut, der ist Open Source.
Mhm, okay.
Und wenn man es noch realistischer haben will, kann man X-Plane. X-Plane ist aber ein Bezahlprodukt.
Okay.
Aber ich glaube, er hat bestimmt vor allem tut Physik für Segelflüge, glaube, das sagt man viel ihm.
Und die laufen beide auf Linux und Mac und Windows?
Ich behaupte ja. Also auf Windows sicher beide und ja. Linux glaube ich auch beide und sehr wahrscheinlich dann auch auf Mac. Also bei X-Plane bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber ich nehme es schwer an, dass ich für die drei super geht. Jetzt für alle Nintendo-Kinder kann ich noch eine Super Tux-Card empfehlen. Das ist eigentlich, wie es schon sagt, eigentlich ein Mario Kart Klon, auch mit der ganzen Figur
von der Linux-Welt
oder Open-Source-Welt und schön ein bisschen
3D. Viel Pinguin.
Nicht nur Pinguin, auch die Fisch und Teufel von BSD und okay, so weiter. Ja, cool. Als Gnu und der Hund von Gimp.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Und Secret Mario Chronicles gibt es noch. Ein Secret Mario Chronicles ist ein Super Mario Klon. Und wirklich schön gemacht auf die neue Technik. Nicht so völlig verpixelt, das macht es vielleicht auch ein bisschen Spass zum Spielen. Einfach schöne Grafik und es ist auch nicht einfach gerade alles Levels 1:1 kopiert vom Super Mario. Von dem her finde ich das auch schön, dass man auch eine andere Herausforderung hat. Ich würde sagen, das sind wirklich, wenn man so ein bisschen Vergangenheit hat vom Game noch in den 80er, 90er Jahren.
Wie du aufleben lassen.
Ja, dann ist das vielleicht gerade richtig für am PC. Und die Links zu diesen Programmen, die stellen wir natürlich auch als natürlich von Shownotes stellen von unserem Podcast, also auf der Homepage von der Radiostadtfilter. Wir müssen da nicht alles auswendig lernen. Könnt ihr auch noch mal nachhören, was wir da für ein Seich quatschen? Nein, ist kein Seich, ist das richtig, was wir quatschen, oder?
Ja, nein.
Ja, und jetzt wollte ich noch eins wollte ich euch jetzt wirklich noch ans Herz legen. Ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber die Idee finde ich ganz super. In den 90er Jahren hat sich die Point-and-Click-Adventures gegeben.
Seid so Monkey das? Island und so.
Genau, Monkey Island,
Indiana Jones
und so. Ach, ja. Da kann ich ja wieder, da sieht man bei uns zwei gerade wie ein Lächeln auf den Lippen. und da hat jetzt das Studio, ich glaube, das schwedische Studio hat jetzt da, das kleine Studio hat jetzt auch eins gemacht. Und das hat ein bisschen so mit Voodoo und Jazz zu tun. Und es ist noch ganz herzlich gemacht. Das heisst The Journey Down. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Da gibt es eine Gratis-Version. Die ist genauso verpixelt wie in den 90er Jahren. Das heisst,
so das Retro-Feeling ist.
Aber das Retro-Feeling wäre da. Dann, das ist schon einiges früher rausgekommen, das ist Freeware.
Ja.
Dann gibt es jetzt noch eine HD-Version, High Definition, mit schöner Grafik, wunderbar. Und die Levels sind ein bisschen mehr aufgepimpt, also mehr Rätsel, mehr Räume, wo die Levels drin sind und so weiter. Und das kann man kaufen für, lass mich nachschauen, für 12,99 $.
Ja, das ist also nicht der Haufen.
Nein, also da gibt man das gerne Geld aus, wenn man da für die Entwickler und hoffentlich, dass sie mit dem Geld das wieder in ein neues Game wieder investieren, oder?
Genau, und jetzt haben wir eigentlich allen, man sagt doch so schön, man soll den Leuten nicht einfach einen Fisch geben, sondern man sollte lernen fischen.
Genau.
Und für das gibt es die Plattform, die wir schon vor 2 Wochen, glaube ich, erwähnt haben, und das ist eben alternativ.net.
Nein, alternativ to.
To.net, ja. Genau.
Aneinander geschrieben, alternativ to, also auf Englisch,
.net. Und dort kann man wirklich eine Software, wo man findet, wird man jetzt eine Alternative finden oder etwas Billigeres finden, gibt man dort ein und dann sieht man sehr schön, funktioniert auch mit Webdiensten und Spielen und Android-Apps und so weiter.
Und es ist auch schön unterteilt, man kann sagen, ich suche das Windows-Programm oder dann gibt man Photoshop ein, dann gibt es Gimp, Paint.net und.
Also, genau, also lohnt sich wirklich dort mal
nachzusagen. Würde ich auch sagen, ja. Ja, wir kommen langsam zum Ende.
Genau.
Da wünschen wir euch alles Gute. Bis zur nächsten Woche. Ich bin nächste Woche nicht da. Nächste Woche geht es...
Ist Kummerbox, glaube ich.
Kummerbox ist Ende Monat.
Ja.
Da ist sicher der Matthias wieder da.
Der Matthias und der Kevin.
Kevin, genau. Im Studio. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen, heißen... Oder ich hoffe, es kühlt euch wieder ein bisschen ab. Sind ihr noch ein bisschen oder könnt noch grillen? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
All wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.